Also ich glaube, dass die Lage viel schlimmer ist, als wir das öffentlich sehen. Jeder, der durch Deutschland fährt, der fährt durch Wälder, durch riesige Wälder von Windrädern, die höher sind als der Kölner Dom oder der Eiffelturm, und die stehen. Und der Spiegel hat ja auch so, also der böse Elon Musk, und Elon Musk hat nur zurückgetwittert: Ihr habt's doch nicht mehr alle Tassen im Schrank. Obwohl die AfD ja so als nationalistisch und rassistisch beschimpft wird, hat sie viele Wähler aus den Kreisen von Zuwanderern.
Grüezi miteinander, ganz herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Tag. Ich begrüße Sie zu dieser Sondersendung von Weltwoche Daily, die andere Sicht, unabhängig, kritisch, gut gelaunt, zu Beginn des Oktober 2023. Genau ist heute der 3. Oktober 2023, aber keine Angst, wenn Sie diese Sendung später schauen, spielt das keine Rolle, denn das, was wir heute ansprechen, ist natürlich von zeitüberdauernder, ewiger Aktualität. Und ich freue mich sehr, im Studio nicht direkt zu Gast zu haben, aber indirekt elektronisch verbunden bin ich mit Roland Tichy in Frankfurt. Ganz herzlich willkommen, Herr Tichy, hier Ihre
Servus, grüß Gott.
Premiere. Grüezi.
So, ich sage auch grüß Gott.
Wunderbar. Sie sind in Frankfurt und ich lege gleich mal offen, wir kennen uns noch aus meiner Zeit, sozusagen meiner Juniorenphase als Chefredakteur der Welt in Berlin. Wir haben uns damals kennengelernt. Sie waren Chefredakteur der Wirtschaftswoche und ich glaube, es ging schon so langsam auf die Finanzkrise zu und her. Ich glaube, unter den damaligen Umständen Hypo Vereinsbank und die verschiedenen Immobilienturbulenzen haben damals eine Rolle gespielt. Oder können Sie sich noch erinnern?
Ah, da kann ich mich sehr gut erinnern, weil wir haben, ich glaube, es war meine erste Titelgeschichte bei der Wirtschaftswoche. Da haben wir gesagt, es kommt eine Finanzkrise, und haben dann alle 3 Wochen eine Titelgeschichte gemacht. Vorsicht, es kommt die Finanzkrise. Und eines Tages rief mich ein wichtiger Mitarbeiter aus dem Kanzleramt an und sagte: Wieso machst du immer Finanzkrise? Es ist doch alles in Ordnung. Die Schulden sinken, die Arbeitslosigkeit sinkt, die Wirtschaft läuft, und du immer mit deiner Finanzkrise. Und ich habe gesagt: Ja, aber sie kommt doch. Und 3 Tage später war dann Lehman Brothers. Also man muss manchmal als Journalist einfach ein bisschen durchhalten, dann kommt die Katastrophe, die man vorausgesagt hat, schon. Nein, aber Spaß beiseite, das wünscht man sich ja nicht.
Ja,
Aber es ist
irgendwann treffen die
darauf.
Prognosen ein dann. Ich
Ja,
kann
ja.
mich noch erinnern, 2007 bin ich ja in die Schweiz zurückgekommen,
Ja.
also 2006, 2007. Und damals die Neue Zürcher Zeitung hat über die UBS geschrieben, damals die vom Risikomanagement her beste Schweizer Bank. Und ich glaube, irgendwie 2 Monate später war da die Kommandobrücke schon unter
Ja.
Wasser. Also da haben sich viele geirrt. Also Sie haben damals, waren einer der Ersten, das darf man, glaube ich, sagen, die da die
Ja.
Sturmzeichen am Horizont erkannt haben.
Ja, weil wir einfach in der Bank für internationalen Zahlungsausgleich uns da die Zahlen geholt haben, und es war halt entsetzlich. Aber ich erinnere mich an ein Gespräch mit dem damaligen Finanzminister von der SPD, und Angela Merkel und Steinbrück sagte damals: Also sowas wie in England, wo gerade die Banken, sagen wir mal, umgekippt sind, reihenweise die Leute vor den Schlangen, vor den Geldautomaten, sowas kann es bei uns nicht geben, wir haben doch den Sparkassensektor. Das war so eine typische sozialdemokratische Antwort. Die staatlichen Banken, und die war dann über ihre Landesbanken am allerschlimmsten betroffen. Die hat sie als erstes getötet.
Sie sind einer der sehr profilierten und erfahrenen Journalisten Deutschlands mit vielfältiger Führungserfahrung. Viele Schweizer kennen Sie, aber es gibt natürlich auch Schweizer, die Sie noch nicht so gut kennen. In Deutschland sind Sie natürlich ein Begriff. Fangen wir mal ganz einfach an. Wer sind Sie? Was muss man eigentlich wissen über Roland Tichy? Was ist so für Sie das Wesentliche, das es zu Ihrer Person zu vermelden gibt? Vielleicht noch zuallererst die Frage, warum sind Sie eigentlich Journalist geworden? Sie haben ja auch in der Politik sich betätigt.
Also mein Vater hat, als ich 12 Jahre alt war, einen großen Fehler gemacht. Er war Steuerberater und weil er immer zu spät mit seinen Steuererklärungen dran war, hat er seine Maschine gekauft, seine Matrixmaschine, um seine Verspätungserklärungen schneller fertig zu kriegen. Aber ich habe die dann übernommen, habe meine erste Zeitung draus gemacht und dabei bin ich eigentlich immer geblieben. Habe Ausflüge gemacht in die Politik, war im Kanzleramt unter Helmut Kohl. Ich habe für Gerhard Schröder Wahlkampf entwickelt, die neue Mitte war so ein Slogan mit Bodo Hombach zusammen und ich war auch bei Daimler und das Ganze ist für mich deswegen sehr praktisch. Ich bin also durch Wirtschaft und Politik gegondelt, was für Journalisten unüblich ist, aber man sieht einfach die Dinge anders, wenn man nicht nur immer in der journalistischen Blase bleibt, sondern eben in einem Amt, in einer Behörde oder in einem Großunternehmen sieht, wie es geht, was geht, wohin es geht und das muss man dann wiederum für den Journalismus nutzbar zu machen, ohne die früheren Kollegen zu desavouieren, das geht aber. Und man muss diese Erfahrung als Journalist aufbauen. Man darf nicht immer im gleichen Suppentopf schwimmen, denn sonst wird man eben so wie die Suppe, nämlich langweilig.
Was ist nach all den Jahren und Ihrer Erfahrung letztlich in einem Satz Ihr journalistisches Credo? Was ist das Wichtigste am Journalismus Ihrer Meinung nach?
Glaube keinem, sondern frag nach. Also wir werden ja als Journalisten ständig belogen, das darf man auch nicht übel nehmen, weil man uns manipulieren will. Aber Sie haben ja mit dem Eingang der Finanzkrise genau das Entscheidende gesagt. Ja, was ist da passiert? Und da wurde ein Finanzkonstrukt aufgebaut, das sich ein paar schlaue Geschäftemacher überlegt haben und alle haben es nachgeplappert. Und es hat nachgeplappert nicht nur die Bankenwelt, es hat auch die Politik nachgeplappert. Es hat eigentlich fast jeder nachgeplappert, dass das alles eine ganz tolle Geschichte ist, wenn beispielsweise Spargelder deutscher Sparer in Immobilienkäufe in Montana oder in Florida umgeleitet werden. Und ich habe dann einen dieser Bankmanager gefragt, wie können Sie das kontrollieren? Was sind das für Gebäude, in die Sie das Geld stecken? Waren Sie da jemals? Sagt er, das kann ich natürlich nicht kontrollieren, aber dafür haben wir doch Ratingagenturen. Und das ist das Nächste, nicht? Also nicht nur die Konstruktion, sondern auch die Aufsicht, nämlich Ratingagenturen waren ja schlicht und wesentlich überfordert oder korrupt, da will ich mir jetzt kein Urteil erlauben. Also dieses Ganze, wir vertrauen einander so grundlos und so massiv und Journalisten klatschen mit den Händen. Das hat uns ja in diese Krise geführt. Wenn früher mehr Leute kritisch gewesen wären und gesagt hätten, so kann es nicht gut gehen, dann wäre die Katastrophe nicht so tief gewesen. Und das wiederholt sich. Also dieser kollektive, gemeinsame Wahnsinn, den wir in irgendeinen Weg gehen, leider wiederholt er sich insbesondere in Deutschland. Energiewende, Migration, die aktuellen Krisen sind alle, weil die Journalisten nicht mehr nachfragen.
Wir kommen darauf noch zu sprechen. Ein Kolumnist der Weltwoche, der frühere Präsident der Sozialdemokratischen Partei, der Peter Bodenmann, der hat einmal geschrieben, das Hirn sei eine Fälscherwerkstatt und allzu gerne erliegt ja der Mensch den Fabrikationen seiner Traumfabrik da im Oberstübchen. Roland Tichy ist für mich natürlich, Sie sind für mich natürlich auch verbunden mit diesem Namen hier, mit Ludwig Erhard. Mit dem, ja, Lord Siegelbewahrer des deutschen Liberalismus und einem der Urväter des deutschen Wirtschaftswunders der Bundesrepublik. Sie haben die Ludwig Erhard Stiftung präsidiert. Sie haben da sehr angesehene Journalistenpreise vergeben. Auch ich habe den einmal in Empfang nehmen dürfen und bin Ihnen da nach wie vor dankbar. Da sehen Sie also auch unsere Zuschauer bereits die Vested Interests, die hier ganz klar offengelegt werden. Aber da stehe ich mit Freude dazu. Was bedeutet Ihnen Ludwig Erhard? Was ist die Bedeutung dieser Überfigur für Roland Tichy?
Na, er hat ja Deutschland buchstäblich vor dem Sozialismus gerettet. Zu der Zeit, als er wirksam war, aktiv, hat er ja zwei Dinge gemacht. Er hat die Währungsreform durchgeführt. Und dafür ist er bekannt und das wissen die meisten. Aber noch wichtiger war die Abschaffung der staatlich festgelegten Preise und Preiskontrollen. Und als er das gemacht hat, was er nicht sollte, weil auch die amerikanische Besatzungsmacht hatte Angst davor, dass er diese Preiskontrollen abgeschafft hat, hat er eigentlich erst die Marktwirtschaft in Gang gesetzt. Denn Marktwirtschaft funktioniert nur, wenn Preise frei sind. Und es gab einen Riesenaufstand. Die CDU war dagegen, die SPD hat den Generalstreik ausgerufen, die deutsche Industrie hat gesagt, wir gehen baden. Und die schlauen Wissenschaftler, die sie heute auch wieder gibt, haben vorgerechnet, du kannst in Deutschland nicht mehr sterben, denn es gibt keine Särge mehr wegen Ludwig Erhard. Das Gegenteil war der Fall. Er hat einen Boom ausgelöst, der uns eben so reich, so wohlhabend, letztlich so materiell glücklich gemacht hat. Und jetzt klappt das alles wieder zusammen, weil wir jetzt genau das Gegenteil machen. Wir setzen Preise fest, wir setzen Mengensätze, wir setzen alles fest. Und vor allen Dingen, Sie haben ja den Liberalismus. Er war der Meinung, dass wir, jeder Einzelne, zunächst mal unseres Glückes Schmied sind und dass wir mit unserem Erfolg aber auch soziale Verantwortung übernehmen. Jeder Einzelne, jeder Journalist, jeder Unternehmer und nicht der Staat. Und das ist natürlich ganz anders. Heute macht der Staat für uns alle und wir legen uns gemütlich zurück und sagen, dann mach mal, dann schauen wir mal, was rauskommt. Und so kommt es eben auch raus.
Was ist der Begriff soziale Marktwirtschaft? Das ist ja ein Begriff, wenn man als Schweizer in Deutschland ist, der wird oft betont, der wird von sehr vielen Politikern, auch politischen Strömungen in Anspruch genommen. Sie als Ludwig Erhard-Kenner, als Experte, wie definierte Ludwig Erhard die soziale Marktwirtschaft als Erfolgsrezept, an dem er sich orientiert hat?
Er wollte keine soziale Marktwirtschaft. Er wollte eine Marktwirtschaft. Er war der Überzeugung, dass eine Marktwirtschaft das Soziale mit sich bringt, dass höhere Löhne und niedrigere Preise den Menschen mehr Möglichkeiten geben, dass Vollbeschäftigung, dass gesunde Staatsfinanzen, das ist für ihn Marktwirtschaft. Man hat ihm das eingeredet, weil der Deutsche lebt gerne betreut. Das ist irgendwie, der Deutsche liebt die Freiheit nicht, sondern das muss irgendwie alles vom Staat und es muss alles möglichst kontrolliert sein. Also dieses Staatsgehen, ist ja so ein paradoxes deutsches. Kein Volk ist von seinen Regierungen verschiedenster Couleur so missbraucht, misshandelt, in die Irre geführt, aufs verbrecherische Gleis geschoben worden wie die Deutschen. Aber wir glauben immer an das Soziale, das vom Staat kommt. Man darf nicht vergessen, wir wissen, als die amerikanischen Panzerspitzen gegen Ende des Zweiten Weltkriegs die Stadt Würzburg schon ins Visier genommen hatte, wurde die letzte staatliche Rentenerhöhung durchgeführt. Also Deutschland zerfällt, es verfällt, es ist am Ende. Aber es macht noch eine Rentenreform. Das Geld dafür war zwar nicht mehr da, das war schon lange verbrannt und im Bombenschutt untergegangen, aber wir haben die Rentenreform durchgeführt. Und wie gesagt, die US-Panzerspitzen haben an diesem Tag Würzburg erobert.
Also fast hätte ich jetzt gesagt, nichts Neues unter der Sonne. Das hat ja der
Nein.
Sozialstaat so an sich, dass er Geld ausgibt, das gar nicht vorhanden ist. Sie unterhalten jetzt seit 2015, nach der Wirtschaftswoche, wo Sie als Chefredakteur gewirkt haben, haben Sie das Portal Tichys Einblick gegründet. Und Tichys Einblick, ich schaue mir immer Ihre Website an, das ist ja ein sehr umfassendes Portal, Sie produzieren Fernsehsendungen, Sie haben eine breite angelegte Berichterstattung, Sie machen auch Magazine, bringen Sie heraus. Was war das Motiv mit Tichys Einblick hier in die Medienlandschaft, damals würde ich sagen, ziemlich pionierhaft vorzustoßen? Was war das auslösende Motiv und was ist die Absicht, die Sie mit Tichys Einblick verfolgen?
Also um der Wahrheit Ehre zu geben, war weder beabsichtigt noch was geplant, sondern es war eigentlich ein Versehen, war auf einem französischen Kanalboot einmal kaputt und es war mal langweilig und ich habe eine Kollegin gebeten, mir eine Seite fürs Netz zu basteln, damit mich die Leute wiederfinden nach der Wirtschaftswoche. Und die hat mir eine Zeitung designt, die so aussieht wie heute. Und ich habe gesagt, aber ich habe keine Zeitung bestellt. Und sie sagte, nein, du bist ein guter Journalist, du brauchst eine Zeitung. Jetzt habe ich eine gemacht, jetzt schreibst du das voll. Und jetzt habe ich sie also dann vollgeschrieben und dann kamen immer mehr Menschen dazu, die bei uns schreiben wollten und die lesen wollten. Und dann ist es organisch aus sich heraus gewachsen, unser Motiv. Wir nannten es damals liberal-konservativ, das ist ein Widerspruch in sich, aber wir stehen dazu, wir sind wirtschaftspolitisch liberal, gesellschaftspolitisch eher konservativ und mittlerweile ist dieser Begriff in Deutschland eigentlich, obwohl er in sich ein Stück widersprüchlich ist, eingeführt und so ist das Ding gewachsen, ohne Businessplan, ohne fremdes Kapital, ohne große Partner, einfach aus einer Truppe von Leuten heraus, die gesagt haben, wir haben hier eine Lücke, wir brauchen das, weil die deutschen Medien sind so, wie sie sind, nämlich doch zunehmend verengt auf eine ideologische Sichtweise, insbesondere in der Flüchtlingskrise 2015, die ja dann stattgefunden hat und die bis heute ungebremst fortgeschrieben wird. Und dagegen haben wir uns gestemmt. Und weil es immer mehr Leute lesen wollten, haben wir eben auch ein Monatsmagazin daraus gemacht, das man in der Schweiz übrigens per PDF sofort lesen kann. Bis hin zu jeden Morgen Nachrichten. Also wir haben jetzt ein integriertes kleines Medienhaus geschaffen, das andere, faire, unabhängige und, wie ich glaube, der Wahrheit verpflichtete Nachrichten in eine Welt sendet, in der man sich über nichts mehr aufregt, als wenn jemand aus Versehen die Wahrheit sagt.
Mir ist ja aufgefallen, dass auch nicht immer ganz eng verfolgend in den letzten Jahren, dass doch dann und wann so Polemiken auch in die Schweiz rübergeschwappt sind. Roland Tichy, sie wurden irgendwie was angegriffen, da wurden sie mal attackiert, da hat man sie angegriffen. Da habe ich mir immer gedacht, also der muss erfolgreich sein, weil mit seinem Tichys Einblick, wenn sie dermaßen auf ihn losgehen. Denn früher, also ich will Ihnen ja nicht zu nahe treten, habe ich jetzt keine großen Kontroversen um Ihre Person erlebt. Meistens trifft einen ja die Kritik erst dann, wenn man etwas ausschert aus dieser Glaubensgemeinschaft der Gleichgesinnten. Werden Sie eigentlich immer noch da heftig angegriffen? Das wäre natürlich ein Alarmzeichen, wenn das nicht mehr so der Fall ist. Dann müssten Sie wieder zulegen. Aber wie hat sich da etwas, auch Ihre Wahrnehmung in der Öffentlichkeit verändert? Werden Ihnen da Steine in den Weg gelegt? Wie beurteilen Sie das?
Naja, früher war ich sehr häufig in den Talkshows des rechtlichen Fernsehens und da war der böse Bube. Das läuft ja da so im 5 gegen 1. Also 5 sind einer Meinung und sagen mehr Staat und mehr Sozialismus und so weiter und mehr Flüchtlinge und mehr dies und mehr jenes. Und ich hatte immer die Rolle des liberalen Lordziegelbewahrers. Das war eigentlich immer ganz lustig, schon anstrengend und ich war da manchmal auch schon verzweifelt, weil ich da ja im Studio dann doch immer so heftig angegriffen wurde, bis mir mal jemand sagte, weißt du, du darfst nicht auf dieses Studio und auf die anderen 5 Gäste eingehen, du musst wissen, wenn du so einen Satz raushaust, dann springen draußen Zehntausende von Leuten auf und sagen, genau, der hat recht, weil die Verengung des Meinungskorridors in Deutschland ist ja ein fortschreitender Prozess und er hat ja jetzt einen Zustand ergriffen, schon seit Jahren, dass die 5-zu-1-Regel in den Talkshows zur 6-zu-0-Regel wurde. Es sind immer 6 identische Leute einer Meinung, die sich gegenseitig bestätigen, dass sie recht haben und so Pseudokontroversen führen. Braucht man 1 Million Flüchtlinge im Jahr oder dürfen es doch 2 sein? Und so auf der Ebene ist die Debatte. Und da gibt es jetzt einen Bruch. Es gibt die klassischen alten Medien, meistens geführt von den Staatsmedien, den Staatsrundfunkanstalten, mit den Politikern in den Aufsichtsgremien, mit den Regierungssprechern als Intendanten. Also es gibt diese Staatsmedien und die viele Tageszeitungen, gedruckte Medien haben sich angeschlossen. Man will ja, der Deutsche liebt ja auch gerne die Schar, nicht? Also die Herde, die wärmt. Da kann man ja nur richtig sein, wenn alle Schafe in dieselbe Richtung laufen, müssen doch die Schafe recht haben. Der Schwarm hat doch immer recht. Und wenn man da ausfährt, ist man eben das berühmte schwarze Schaf. Das kann natürlich schon ärgerlich sein und auch sehr schmerzhaft. Aber mittlerweile gibt es eben immer mehr Menschen, die über diese Cancel Culture ausgeschlossen wurden und sich plötzlich wiederfinden und sagen, Moment mal, wir können eigene Medien aufbauen. Es gibt immer mehr eigene Medien. Wir können eigene Buchverlage aufbauen. Wir können eigene Preise vergeben. Wir können eigene Dinge machen. Wir brauchen diese Mehrheit nicht. Ich habe heute ein erschütterndes Erlebnis gehabt. Wir haben in einem selbstgegründeten Verein vergeben wir jetzt einen neuen Medienpreis, den Eduard von Schnitzler Preis. Eduard von Schnitzler war der Chefdemagoge, Agitator der DDR. Und wir vergeben jetzt in seinem Namen einen Preis an die Journalisten, die die fieseste Propaganda und Agitprop im Stile der DDR machen. Und heute, ich glaube, ich habe schon 100 Zuschriften gekriegt von Leuten, die Vorschläge machen, welche Kollegen den Eduard von Schnitzler Preis
Und
kriegen.
wer ist
Weil
Favorit? Jan
eigentlich dürfen.
Böhmermann oder wer ist da an der Nummer 1
Ja, im
Spitze?
Augenblick ist Jan Böhmermann weit führend, aber auch die Süddeutsche holt auf. Ja, die Süddeutsche versucht ja Wahlbeeinflussung in Bayern zu betreiben, indem sie über einen Kandidaten der konkurrierenden Freien Wähler Unsinn verbreitet. Und die Leute spüren das und sie machen, sie spüren das und jetzt beginnt ein neuer Prozess. Sie lachen über die alten Medien. Ja, sie lachen, weil einfach die verzweifelten Versuche, die Wahrheit zu verdrehen, immer obskurer und seltsamer werden. Das ist ein Prozess, den ich mit großer Freude betrachte und der mich so fröhlich macht, wie sie sonst auch immer sind.
Ja. Und offensichtlicher werden die auch. Ja, mich hat sie auch rausgeschnetzelt
Ja,
aus
klar.
diesem Talkshow-Karussell. Ich war so bis 2015, bis 2016 war ich immer etwas der skurrile, lustige Schweizer, den sie da eingeladen haben. Und dann irgendwann ist die Milch dann zusehends sauer geworden. Man hat es richtig gemerkt, so zum Teil
Ja.
mit Händen zu greifen und fast entschuldigend dann manchmal, ja, wie können Sie da nicht mehr bringen und so weiter. Aber möglicherweise habe ich auch derartig unmögliche Dinge von mir gegeben, dass es sozusagen eine höhere Verantwortung der Talkshow-Chefs da waren, mich nicht mehr auftreten zu lassen als subversives Element aus den Bergen. Lassen Sie uns, Herr Tichy, über Deutschland sprechen. Sie sind da natürlich ein Insider und aus der Schweiz interessiert uns natürlich Deutschland auch, weil so viel davon abhängt. Ich meine, wie es Deutschland geht. Ich frage Sie mal jetzt als Wirtschaftsjournalist, als Wirtschaftskenner, als ehemaliger ja, Leiter einer wichtigen Wochenpublikation, der Wirtschaftswoche auch. Wie steht es eigentlich um die deutsche Wirtschaft? Wir hören ja da zum Teil Hiobsbotschaften, Deindustrialisierung, Deutschland, kein Industriestandort mehr. Was ist da dran? Wie schlimm ist es wirklich? Oder gibt es noch Hoffnung? Wie beurteilen Sie das?
Also ich glaube, dass die Lage viel schlimmer ist, als wir das öffentlich sehen. Einfach weil die deutsche Industrie und die deutsche Wirtschaft und der Mittelstand sind ja sehr widerstandsfähig und sie sind sehr standorttreu. Also sie geben nicht gleich auf, sie hauen eben nicht gleich in den Sack, sondern sie versuchen, sich irgendwie durchzumogeln. Das ist das eine. Und mit den welthöchsten Industriestrompreisen kann man keine Industrie führen. Das ist das Erste. Also ich glaube, der katastrophale Fehler ist, dass wir glauben, dass in der Nacht Sonne scheint und Solarpaneele Strom liefern. Und die zweite fehlerhafte Meinung ist, dass wir glauben, dass man mit Windstrom eine beständige Industrie führen kann. Jeder, der durch Deutschland fährt, durch Sachsen-Anhalt, durch Rheinland-Pfalz, der fährt durch Wälder, durch riesige Wälder von Windrädern, die höher sind als der Kölner Dom oder der Eiffelturm. Und die stehen. Die Windräder produzieren nur zu 12% des Tages überhaupt irgendeinen Strom. Und wenn sie ihn dann produzieren, dann brauchen wir ihn nicht, weil kein Mensch kann jetzt gerade schnell genug seinen Föhn anschmeißen, wenn ausnahmsweise mal der Wind doch weht. Und so, und dann gibt es ja Jahreszeiten, da steuern wir jetzt rein. Das ist die sogenannte Dunkelflaute, die ab Oktober beginnt. Da fallen die Solarzellen aus, weil die Sonne, ich weiß nicht, wie das in der Schweiz ist, aber in Deutschland wird die Sonne dann flach und dann produziert. Wenn die Sonne ausfällt, fällt auch der Wind aus und unsere ganze Industriestromversorgung fällt zusammen. Wir haben das in der Vergangenheit kompensiert durch russisches Gas, aber das haben wir ja in die Luft gesprengt. Das brauchen wir auch nicht. Wir brauchen dieses russische Gas nicht, auch nicht. Und so kann man keine Industrienation betreiben. Die Folge ist natürlich, dass die Unternehmen abwandern oder zumachen und das wird Folgeerscheinungen haben. die katastrophal sind, denn wir dürfen nicht vergessen,
Also
eine Mutter.
rechnen Sie, darf ich da gerade einhaken, rechnen Sie da wirklich mit einer Katastrophe, also mit einer
Ja, ich
Art
rechne mit einer
industriellem
Katastrophe.
Supergau, also wenn ich Sie gleich so direkt darauf anspreche.
Ich rechne mit einem Supergau. Es kommt noch was Zweites dazu. Wir haben ja in Europa beschlossen, wir zerstören die deutsche Automobilindustrie, deren Stärke der Verbrennermotor war. Wir verbieten den Verbrenner, wir ersetzen ihn durch ein untaugliches Elektroauto, für das wir keinen Strom haben. Also das ist ja die Logik dahinter. Wir haben keinen Strom, aber stellen alles auf Strom um. Und mit der führenden Industrie weg. Und dann brechen ja innerhalb Deutschlands Wertschöpfungsketten zusammen. Der Witz war ja in Deutschland dieses Vorhandensein einer so breiten industriellen Basis. Wenn du als Unternehmer ein Problem hattest, dann hast du im Umkreis von 20 Kilometern einen anderen gefunden, der vielleicht genau den Drehrohrofen gebraucht hatte, den du mal zum Ausprobieren brauchtest oder der dir was liefern könnte. Also dieses enge Verflochtensein von der Grundstoffindustrie bis zur Leichtindustrie, das war die Stärke Deutschlands und die wird heute jetzt zerstört. Hört
Aber ist
und
das nicht, darf ich nur sagen, ist das nicht umkehrbar? Ich ertappe mich ja immer bei einer grundsätzlich zuversichtlichen Sicht. Ich denke dann irgendwie, der Mensch ist so gebaut, obwohl es ja tausend Gegenbeispiele, ungezählte Gegenbeispiele, Entschuldigung, ungezählte Gegenbeispiele gibt, ist doch der Mensch so konstruiert, dass er dann doch irgendwann wieder den Notausgang findet. Sind das umkehrbare Dinge oder also glauben Sie nicht mehr, dass es da den Deutschen irgendwie gelingt, noch den Schalter umzulegen und aus diesen Sackgassen wieder auszusteigen? Ist man jetzt einfach auf der abschüssigen Bahn?
also es gibt da ein paar Möglichkeiten. Die eine ist natürlich, naja, man macht Dummheiten und die kann man korrigieren und dann muss man einen Preis zahlen, aber dann geht es wieder weiter. Aber diese Dummheiten, die wir machen, sind ja gewollt. Es ist ja nicht so, dass wir den Wirtschaftsrückgang in Deutschland als Katastrophe erfahren. Die Eliten sind der Meinung, das ist richtig so. Das muss so sein. Wir zahlen jetzt die Schuld des Kolonialismus ab. Wenn wir weniger produzieren, produzieren wir weniger CO2, dürfen die Chinesen dafür mehr CO2 produzieren, die Russen, die BRICS-Staaten, die Brasilianer, wo sie alle leben, die dürfen jetzt alle nachholen und wir müssen uns bescheiden. Ich sag's mal etwas überspitzt, aber wenn wir weniger atmen, können die anderen lauter schnaufen. So, das ist ja die Ideologie, die dahinter steckt. Die Growth. Wir sollen nicht mehr wachsen, wie Ludwig Erhard wollte, sondern wir sollen schrumpfen, damit die Welt von uns erlöst wird. Von unserem CO2-Verbrauch, von uns als Menschen, überhaupt von diesem ganzen deutschen Wesen. Also das ist ja so ein Selbstmörder. Impetus, der in unserer Führungselite vorhanden ist und die sagt, es ist nicht schlimm, wenn wir schrumpfen, weil wir haben doch eh zu viel. Lass uns doch auf das Niveau der 70er Jahre zurückgehen, da haben wir auch irgendwie gelebt. Und wenn das in den Köpfen drin ist, verbunden mit einer sozialistischen Planwirtschaft, die das auch umsetzt, dann sehe ich schwarz und will Ihnen ein Beispiel geben, weil es vielleicht in der Schweiz so gar nicht. Also die deutsche Stahlindustrie schrumpft seit Jahren. Sie hat Auswege gefunden, indem sie hochspezialisierte Stähle herstellt, aber das geht auch nicht mehr, weil die Energiekosten halt so enorm sind. So. Und jetzt sagt man, na gut, dann machen wir jetzt in Zukunft grünen Stahl. Grün ist für einen Stahl eine seltsame Farbe. Wenn er sehr heiß ist, der Stahl wird rot glühend oder weiß glühend sogar. Wenn er abkühlt, ist er immer grau. Und wir beschließen grünen Stahl, dann kriegen die Stahlwerke Salzgitter 1 Milliarde Euro vom Staat geschenkt, damit sie auf grünen Stahl umstellen und die ThyssenKrupp-Werke, die letzten größeren Hersteller in Duisburg, kriegen 2 Milliarden oder so, damit sie grünen Stahl herstellen. Diesen Wahnsinn muss man sich vorstellen. Wir verunmöglichen Produktion, damit sie weiter stattfindet, subventionieren sie mit ungeheuren Kosten und mit ungeheuren Leistungen für die Umstellung. Und weil der Stahl dann aber ungefähr doppelt so teuer ist, der Weltmarktpreis, muss man jede Tonne wieder subventionieren. Also wir stellen den Staat oder die Wirtschaft um in eine Subventionsempfangsmaschine, die dann läuft, wenn der Produzent Geld kriegt. Und das freut die deutsche Industrie wahnsinnig. Deswegen kriegen sie ja da auch keinen Protest, weil die sagen, so schön haben wir es noch nie gehabt. Wir waren immer im Wettbewerb mit den Briten und Franzosen früher, jetzt mit den Chinesen. Ist lästig. Jetzt machen wir grün und kriegen das Geld vom Staat. Wo ist das Problem?
Das süße Gift des Sozialismus, was gibt Ihnen im Moment eigentlich Hoffnung, dass Sie nicht schon Sack und Pack eingepackt haben und da wie andere Deutsche in die Schweiz ausgewandert sind oder in ein anderes Land? Sie könnten ja auch Ihr Portal aus der Schweiz heraus betreiben. Offenbar scheint Ihnen doch noch irgendetwas Hoffnung zu geben, dass Sie sagen, ja, das kommt vielleicht doch nicht ganz so zappenduster. Was ist das?
Also wir werden jetzt erleben, glaube ich, hoffe ich, dass es die Menschen allmählich kapieren, welchen Trugbildern sie nachgelaufen sind, was man ihnen vorgegaukelt hat, und dass daraus über den politischen Prozess eine Wende vielleicht nochmal erfolgt. Das ist in Deutschland deswegen so schwierig. Erstens, weil wir keine Form der direkten Demokratie haben, wie sie in der Schweiz, aber selbst weil das parlamentarische System in Deutschland eine Repräsentationslücke macht. Die Parteien sind sehr stark, das sind autonome Gebilde, die vom Staat finanziert werden. Die Parteien sind keine Parteien, die sich über Beiträge finanzieren, sondern sie finanzieren sich direkt mit Zugriff auf die Staatskasse. Und wenn ihnen das Geld ausgeht, wird ein neuer Rollgriff gemeinschaftlich verabredet, sodass die Parteien keinerlei Probleme und keinerlei Wirklichkeitsbezug mehr haben. Sie brauchen keine Mitglieder. Mitglieder stören, die wollen mitreden, sondern man braucht nur Funktionäre und das Geld dafür kommt aus diesem Rollgriff in die Staatskasse. Und so ist eben eine abgeschottete politische Klasse entstanden, die sich bereichert. Das muss man einfach so sagen, die für sich das Geld abgreift und nicht begreift, dass sie eben doch auch ihre Grundlagen systematisch zerstört. Und jetzt werden wir schauen am kommenden Wochenende, sind ja zum Beispiel wichtige Landtagswahlen, die keine wirkliche Machtbedeutung haben, ist ja auch zerstört. Der Föderalismus in Deutschland ist ja auch ein Krüppel auf Rollatorebene. Aber vielleicht gibt es da einen symbolischen Wechsel, dass vor allen Dingen die Grünen endlich schrumpfen, nicht mehr an die Regierung müssen und die Sozialdemokratie, die ja dabei ist, sich mit den Grünen ohnehin zu konsolidieren, mit denen zusammen eine gemeinsame Front zu bilden, die schrumpft auch. Also vielleicht gibt es nochmal Chancen, dass die bürgerlichen Wähler doch noch ein Stück weit repräsentiert werden.
Also in der Schweiz haben wir ja bald Wahlen, nationale Wahlen am 22. Oktober. Da sind jetzt Umfragen erschienen, die immer auch mit Vorsicht zu genießen sind. Als langjähriger Journalist weiß ich natürlich, dass auch die Journalisten sehr gern stellvertretende Wahlkämpfe betreiben und alle haben da ihre heimlichen oder auch nicht so heimlichen Eisen im Feuer. Und bei uns sieht es jetzt also schon so aus, dass also in Zeiten des Überflusses, des billigen Geldes und der eben Finanzkrisen, die man da mit Ozeanen von Liquidität zuschüttet, in diesem surrealen Schlaraffenland, da schwingen dann eben die Grünen und die Linken oben aus. Dann haben die Leute das Gefühl, sie können sich um den Klimawandel in 200 Jahren kümmern und vernachlässigen dann eigentlich den eigenen Vorgarten. Das verlottert und verwahrlost. Aber eben in schwierigen Zeiten, in denen wir jetzt ja sind und wo diese offenkundigen Schwächen, die Sie ansprechen, ja auch bei den Leuten langsam im Portemonnaie ankommen, sehen wir in der Schweiz zum Beispiel eine SVP gemäß Umfragen plus 3%, die Linken, die SPD, also die SP plus 0,8%, also immerhin ein bisschen davor, die Grünen minus 2,7% und die FDP, die da in der Schweiz immer etwas CDU-mäßig schwankt, die ist auch eher jetzt etwas rückläufig im Prozentbereich. Das versuppt dann da so etwas in der Mitte in der Schweiz. Also die Bürgerlichen SVP-Kräfte, das ist ja auch eine Partei liberal-konservativen Zuschnitts, die scheinen jetzt da zu gewinnen, aber eben man weiß dann auch nicht so genau, ob die Journalisten da ein bisschen nach oben gehen mit den Umfragen, um das dann nachher den Parteien um die Ohren zu schlagen. In Deutschland ist ja jetzt interessant, hat ja große Aufregung ausgelöst, ein Tweet von Elon Musk. Elon Musk, bei dem man ja nicht so genau weiß, ist er 200 Milliarden im Plus oder 200 Milliarden im Minus? Ist sein Tesla genial oder ist das einfach ein brillantes Marketingkonzept, das vom deutschen Steuerzahler auch noch mitfinanziert wird, dieses grüne Auto, das gute Gewissen auf vier Rädern? Elon Musk hat sich ja jetzt auch in den deutschen Wahlkampf eingemischt und er hat ja so eine indirekte Wahlempfehlung für die AfD gegeben, so quasi: Nur so kann der Selbstmord Europas gestoppt werden. Und jetzt habe ich gesehen, in der Frankfurter Allgemeinen, Süddeutsche, da melden sich jetzt verschiedene Politiker zu Wort, die wollen jetzt, dass die deutschen Behörden gegen Elon Musk einschreiten, dass sie Twitter sperren. Ja, was sagen Sie da? Was bedeutet diese Intervention von Elon Musk zugunsten der nach allgemeiner landläufiger Medienauffassung in Deutschland Giftschrankpartei AfD? Ist die AfD eine Alternative? Hat er recht? Also kann die AfD den Selbstmord Europas aufhalten? Und wie beurteilen Sie die Reaktion da der Politiker gegen den amerikanischen Milliardär?
Also ich glaube mit der AfD, ich glaube nicht, dass der weiß, was das ist. Er weiß auch nicht, dass Landtagswahlen bevorstehen. Ich glaube nicht, dass Elon Musk, so genial er übrigens als Techniker wirklich ist und ist ein genialer Techniker, dass er weiß, was Hessen und was Bayern bedeutet. Ja, aber er hat ja in seinem Tweet etwas gemacht, was man ja kennt aus der Literatur. Er hat einfach gesagt, Leute, schaut doch mal, der Kaiser ist nackt. Ja, das ist wie das Märchen von Andersen, wo alle sagen, mein König, was hast du für schöne Kleider? Und er brüstet sich mit seinen Kleidern und dann steht ein Kind da und sagt, hey, der hat ja gar keine Kleider. Das ist ja alles ein Unsinn. Und er hat gesagt, was ja wahr ist, dass die deutsche Regierung jene Flüchtlingsschiffe finanziert, die dann Italien, Lampedusa überschwemmen mit importierten Menschen aus dem südlichen Afrika.
Das ist ein Fährdienst sozusagen, das ist ein staatlich gesponserter Fährdienst übers Mittelalter, der als humanitäres Asyldrama der eigenen Bevölkerung verkauft wird.
Ja, und er hat ja nur die Frage gestellt, wissen das die Deutschen eigentlich? Mhm. Und die Antwort ist ja, nein, wissen es die Deutschen. Also wir schreiben das seit 3 Jahren, wir werden beschimpft, wir würden Menschen ertrinken lassen, wir wären grausame Mörder. Die Wahrheit ist ja, die Boote werden ein paar Kilometer aufs Meer gelockt, bis sie aufgegriffen werden von diesen sogenannten Seenotrettungsbooten. Aber auf dem Weg in diesen 20 Kilometer ersaufen einen Haufen. Das ist halt leider wahr. Aber sie ersaufen deswegen, weil sie aufs Meer gelockt werden mit dem Versprechen, zahl 5.000 Euro und du kommst in Bottrop aufs Sozialamt in Deutschland und kriegst Geld. Und ich glaube, dass die Verantwortung für das Ertrinken der Menschen im Mittelmeer bei den sogenannten Seenotrettern liegt und nicht umgekehrt. Sie erschaffen einen Druck von Menschen aufs Meer, die sich in ungeheuer gefährliche Schiffchen begeben. Die haben zum Teil nur 30 Zentimeter Höhe der Bordwand. Da kommt eine Welle und das Ding kippt um und alle ersaufen oder liegen im Wasser. So, das muss man stoppen. Italien will das stoppen. Italien bemüht sich sehr, das zu stoppen. Und während Italien bemüht sich, diesen Schwachsinn, diesen verbrecherischen Schwachsinn zu stoppen, finanzieren die Deutschen die Angriffe auf Italien. Das muss man sich mal vorstellen. Was ist das für ein Europa? Was ist das für ein Europa, wo wir am Tag, Frau Baerbock, unsere Außenministerin, sich über den italienischen Außenminister lustig macht und sagt, der hat ja gar keine Ahnung, was an seiner Küste passiert. In Wirklichkeit weiß der das ganz genau und sie weiß nicht. Wir finanzieren den Flüchtlingsansturm auf Italien und Elon Musk hat das gesagt und alle sind ausgeflippt. Und die Reaktion ist ja auch typisch. Jetzt soll die Meinungsfreiheit jetzt wirklich mal endgültig abgeschafft werden. Ja? Also jetzt soll dieses Twitter verstaatlicht werden. Da gibt es eine Kommission, die entscheidet bei Twitter, welche Meinung dann noch erlaubt ist, welche Faktenverdreherei gewollt ist und welche Fakten unter den Tisch fallen müssen. Das ist die Reichspressekammer von Goebbels im Dritten Reich und das ist das staatliche Komitee für Rundfunk und Fernsehen und Twitter, wie es die DDR auch hatte. Der Versuch, mit staatlicher Lenkung die schlechten Nachrichten auszublenden und die Menschen zu täuschen, zu belügen und zu betrügen.
Ist das nicht ein Symptom letztlich dafür, dass diese, ich sage jetzt mal, politischen Machtparteien oder die jetzt hier ja irgendwie noch die Dinge einigermaßen bestimmen oder in der Mehrheit sind oder zumindest seit den letzten Wahlen haben sie noch Mehrheiten relative erzielen können, ist das nicht ein Indiz auch für eine doch bemerkenswerte Panik, dass die einfach merken, uns schwimmen die Fälle davon und jetzt versucht man einfach da überall diese Motten Oppositionsbrandherde zu löschen, auszustampfen und kaum hat man den einen weg, brandet schon wieder ein neuer auf. Sehen wir da sozusagen eine Kommandobrücke im Zustand ihrer panischen Selbstauflösung? Also mit Udo Lindenberg formuliert, das Panikorchester auf der Andrea Doria spielt seinen letzten Apokalypso, bevor das Ganze dann bei den nächsten Wahlen ausgewechselt wird. Oder steckt da mehr dahinter? Ist das eine ganz gefährliche Tendenz letztlich für Deutschland? Ist da vielleicht auch die Demokratie, die freie Meinungsäußerung in Gefahr? Oder eben sind das Paniksymptome der Machteliten, denen da die Fälle davonschwimmen? Wie beurteilen Sie das?
Also ich war nach der Wiedervereinigung, wir haben ja in Deutschland heute den Feiertag, den Nationalfeiertag der Wiedervereinigung, den 3. Oktober. Ich war nach der Wiedervereinigung an führender Stelle für den Rundfunk und Fernsehen der DDR zuständig und habe mir diese Sachen da sehr genau anschauen können. Was ist da geschehen? Da hat man versucht, so Art KZ für widersprechende Journalisten einzuführen. Und dazu hat man genommen, das Fernsehstudio, aus dem heute übrigens Anne Will sendet, jeden Sonntagabend, ja. Und das hat man deswegen genommen, weil das hat so dicke Mauern und nur eine Tür. Und wenn man da die Journalisten reinsperrt und vor die Tür einen mit der Maschinenpistole hinstellt, dann sind diese frechen Journalisten erst einmal mundtot gemacht. Das war das Konzept der DDR.
Also das Innenbild einer geschlossenen Abteilung sozusagen. Und man kann sich ja des Eindrucks nicht ganz erwehren, dass manche Talkshow auch da wie eine ziemlich geschlossene Abteilung wirkt. So gesehen ist das eigentlich eine stilechte räumliche Umsetzung des Talkshow-Konzepts, könnte man ja sagen.
Ja, ist so. Und soweit wird man, vielleicht, wenn ich drin bin, wenn ich wieder in diesen Talkshow-Salon drin bin, aber nicht mehr rauskomme, vielleicht ist dann meine Urteilskraft doch anders oder meine Bewertung. Aber ich bin ein Optimist. Ich glaube nicht, dass es möglich ist, in diesem Land diese Art von Meinungsdiktatur
eben.
durchzuziehen.
Das
Das
glaube ich
glaube ich
eben auch
einfach
nicht.
nicht. Also, und deswegen ist es eher so, wie Sie sagen, ist es der Verzweiflungsakt, ja. Und ich meine, da haben sich ja auch Medien entblödet, anders kann man das nicht nennen, wie die früher kluge FAZ, die das auch will, weil natürlich der FAZ, die gerade schrumpft wie verrückt, ja, die hofft, dass endlich dieser Elon Musk und der Twitter und das ganze Internet und dass das endlich verschwindet, ja, wieder, damit sie wieder schön ihre alten Zeitungen verkaufen können, ja, also das ist ja das Motiv bei der FAZ. Und der Spiegel, der hat ja auch so, also der böse Elon Musk und Elon Musk hat nur zurückgetwittert, ihr habt's doch nicht mehr alle Tassen im Schrank. Ich meine, der Mann ist ja ein genialer Polemiker. Er hat es auf den Punkt gebracht. Ja, also ich schreibe mir hier seit 2015 die Finger wund und der sagt mit einem Satz: Ihr habt doch nicht mehr alle Tassen im Schrank. Und das ärgert sie natürlich wie wahnsinnig, weil wir sie nicht mehr als Autoritäten akzeptieren, nicht mehr als moralische Instanzen sehen, sondern dass wir sie als das sehen, was sie sind. Aufgeblasene Wichtel, die ihre Fantasien über Medien verbreiten und glauben, dass wir ihren Unsinn noch glauben.
Was mir auffällt, als jemand, der ja früher auch in Deutschland gearbeitet und gewohnt hat, ich kenne natürlich Deutschland nicht so gut wie Sie, auch nicht die unterschiedlichen Gegenden so gut. Ich kenne da ein paar größere Städte, wo ich ein paar Mal war und vor allem Berlin, wo ich gearbeitet habe. Und damals, als ich in Berlin gearbeitet habe, schien mir diese Stadt Ein bisschen wie das Los Angeles von Europa, so etwas permanent in Bewegung, immer etwas über die eigenen Verhältnisse lebend. Und da auch so Quereinsteiger aus der Schweiz konnten sich da aufgenommen fühlen und wurden anerkannt. Man fand das lustig, man hat das mit einem gewissen Wohlwollen begleitet und eine gewisse Unbeschwertheit war da doch in der Stadt zu spüren. Vielleicht habe ich das damals auch etwas falsch eingeschätzt, kann ja sein. Wenn ich heute in Berlin bin, begegnet mir eine andere Stimmung. Ich habe das Gefühl, hier etwas, ja, diese imperiale Schwere, die lastet da in der, auch in der Politik. Man hat das Gefühl, die Politiker, die heute in Berlin sind, die schwelgen da in den ganz großen Worten. Sie haben das Belehrende angesprochen von einer Frau Baerbock. Unvorstellbar, dass zum Beispiel ein Hans-Dietrich Genscher in den 70er oder 80er Jahren dermaßen da als Oberschulmeister in der Weltgeschichte herumspaziert wäre aus Bonn. Also Sie haben da so ein bisschen eine Größenanwandlung. Ich habe das auch schon mal ein Pickelhauben-Syndrom vielleicht genannt. Keine Ahnung, ob man das so formulieren kann. Und was mir auffällt bei den Leuten, und da würde ich Sie gerne noch fragen, die Stimmung bei den Leuten. Mir fällt auf, es gibt wie so offizielle, also drei Meinungen in Deutschland. Also gibt es die offizielle Meinung. Wenn du mit Leuten sprichst, sagst du, was haltet ihr eigentlich von der AfD? AfD, oh nein, 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 die sind ganz schlecht. Dein Höcke und so weiter, unterirdisch, das muss man vergessen. Dann nach dem ersten Weinglas, ja, weißt du, also jetzt, wenn ich sie da auf, zitieren sie mich nicht, wenn wir miteinander reden. Also ich meine, jetzt rein vom Programm her, das ist ja alles alte CDU. Ich weiß gar nicht, was die da für ein Theater machen immer in der Politik und in den Medien. Und nach dem zweiten Weinglas, also sagen Sie es wirklich nicht weiter. Also ich werde bei der nächsten Wahl der AfD die Stimme geben. Und jetzt kommt aber die Financial Times gestern und schreibt ganz schlimm, ein Historiker, Adam Tooze, diese rechtsextreme AfD, die transformiert Deutschland ganz schlimm. Also Sie machen jetzt schon etwas Stimmung aus dem Ausland wieder. Ja, wie beurteilen Sie das? Die AfD ist ja das große Reizthema. Aus meiner Sicht wird da ja ein unglaubliches Theater gemacht. Aber wie gesagt, das ist halt der schweizerische Außenblick. Wie sehen Sie das?
Naja, die AfD hat in sich natürlich schon verschiedene Flügel. Es gibt einen liberalen Flügel, der Wirtschaftsflügel, der eher, sagen wir mal, zurückgedrängt wird. Und es gibt natürlich schon auch andere Teile, die doch sehr nationalistisch denken. Ist auch die Frage, ob Deutschland aus der EU wirklich raus sollte. Das ist eine Frage, die sich für ein zentral in der Mitte Europas liegendes Land anders stellt als für Großbritannien. Also das sind schon Themen.
Und das ist eine Frage, wenn ich da gerade einhaken darf, das ist eine Frage jetzt auch nach meinem Empfinden. Da ist jetzt die AfD, hat sie da eine klare Position oder Ihrer Ansicht nach keine klare Position? Was jetzt zum Beispiel EU-Mitgliedschaft, NATO-Mitgliedschaft, solche Dinge, das sind ja doch außenpolitische Schlüsselfragen.
Ja, da haben sie keine klare Position und deswegen haben auch viele Leute an der Stelle, wie ich finde, berechtigte Bedenken. Aber sie als Nazi-Partei oder so darzustellen, schießt weit über das Ziel hinaus. Vergleichbare fragwürdige Positionen haben wir auch bei den Linken. Die wollen auch aus der NATO raus. Die haben auch alle möglichen Verstaatlichungsvorstellungen.
Eins vergessen wir nicht, die will gar nicht in die NATO rein. Also das ist ja dann ganz fragwürdig, wenn man nicht also, rein will.
Aber die Linken, die gelten immer als regierungsfähig. Wir dürfen in Thüringen einen Ministerpräsidenten stellen, der grauenhafte Sachen anrichtet. Der wird von der Bundeskanzlerin installiert gegen jedes Wählervotum, muss man auch sagen. Bei uns werden jetzt, müssen Sie wissen, Wahlen, wenn die nicht richtig funktionieren, dann ändern wir die halt. Ja, es hat ja auch in Berlin so fast funktioniert, wenn es uns nicht gegeben hätte. Aber wie auch immer.
Ja, das stimmt. Sie haben, ich werde das nochmal herausstreichen. Das sagen Sie jetzt in einem Nebensatz. Sie haben mit Tichys Einblick, haben Sie letztlich die Wahlwiederholung in Berlin provoziert, weil die dort irgendwie die Sachen falsch ausgezählt haben oder die falschen Wahlzettel irgendwie, ja, was ist da genau passiert?
Ja, also die Wahl, die war von Anfang an fragwürdig, weil sie eben unter chaotischen Bedingungen stattgefunden hat. Jetzt muss man sagen, eine Wahl zu organisieren, ist ja so neu auch wieder nicht. Ja, es gibt ja doch wenigstens formal in Deutschland immer noch alle paar Jahre irgendwo eine Wahl, könnte man meinen, aber Berliner haben es chaotisch gemacht, aber dann hat man gesagt, ja, das soll ja keine Auswirkungen aufs Wahlergebnis. Und dann haben wir einfach mit einem Haufen Studenten sämtliche Unterlagen aus den Wahllokalen fotografiert. Also da werden ja so Protokolle angefertigt, 5 für die CDU, 10 für die SPD und so. Und haben diese Dokumente in einem Schweizer Computer gespeichert und der Öffentlichkeit zur Verfügung gestellt. Und da kamen eben so hübsche Dokumente heraus, wo man dann gesehen hat, wie das Wahlergebnis eines Wahlbezirks mit einem Rotstift nachgebessert worden war.
Nein.
Also das war so, also da denkst du, das kann jetzt einfach nicht möglich sein. Aber das ist Berlin. Also wenn die
Dann auch
Wahl
noch
nur
mit einem
passt,
Rotstift und
mit
vielleicht noch mit
einem
einem
Rotstift.
Grünstift, um die ganze Sache noch
Ja, also
symbolhaltiger zu gestalten.
es war so.
Was
Und
für einen
letztlich und
Film.
diese haben wir 40.000 Dokumente angefertigt, eine Schweinearbeit. Und am Ende waren es ein oder zwei solche Bilder, so symbolische Bilder, bei denen die Leute kapiert haben, die haben ja einen an der Waffel, das muss neu gemacht werden. Punkt. Ja, und gut, das ist uns gelungen, aber nochmal zurück zur AfD. Ich meine, die Leute, man muss ja nicht sagen, dass man eine Partei liebt, die man wählt, oder dass man mit allem übereinstimmt, was sie macht. Aber ich glaube, viele Leute wählen die AfD jetzt, weil die Altparteien sich einfach weigern, die Forderungen der Bevölkerung ernst zu nehmen. Die Bevölkerung will keine explodierenden Energiepreise. Das will sie nicht. Wer will das? Ja, bei uns dann die Explosion. Gut, so. Dann gibt es ja dieses Gesetz über Wärmepumpen. Wir müssen alle unsere Heizungen rausschmeißen, unsere Gasheizungen, die wunderbar funktionieren. Und wir müssen Elektroheizungen einbauen, wo jeder weiß, dass es den Strom dafür nicht gibt. Ja, ich meine, das muss man sich mal vorstellen. Und der Umbau kostet für ein normales Einfamilienhaus, wie der Wirtschaftsminister jetzt nach der Gesetzgebung erstmals zugegeben hat, 200.000 Euro. Also, wenn ich jetzt in die Schweiz gehe und sage, da hast du ein Haus, so ein Einfamilienhaus, 120, 150 Quadratmeter, bitte gib es mir 200.000 Euro, weil ich sie jetzt auf Wärmepumpe umstellen. Ich glaube, da würden mich die Leute mit Mistgabeln davonjagen und die würden nicht fragen, ist das ein Linker, Rechter, Spinner, Verrückter, sondern die würden einfach sagen, du kommst mal in meinen Keller. Und das verstehe ich auch, das ist auch richtig. Und deswegen sagen die Leute, ja, wenn ihr alle diesen Unsinn mit uns macht, dann wählen wir halt die Einzigen, die von vornherein gesagt haben, das ist ein Schwachsinn. Oder ich meine, es darf ja in Deutschland vernunftgemäß nichts mehr geschehen, wenn die AfD dahinter steht. Die AfD hat frühzeitig, wie ich finde, richtigerweise gesagt, wir haben nur drei Kernkraftwerke. Die können dann nur 5 Jahre länger laufen und dann entscheiden wir, wenn die Krise vorbei ist, was wir damit machen. Eine vernünftige Entscheidung. Ja. Hat die CDU dagegen gestimmt? Sie hat wieder mit den Linken, den Grünen, den Roten und der ganzen Bagage gestimmt, um die Kernkraftwerke in den Orkus zu schicken. Und 2 Tage bevor das Abschaltbefehl kam, hat dann die CDU gesagt, jetzt machen wir einen Entschluss, wir wollen jetzt auch, dass die Kernkraftwerke länger laufen. Aber da war es zu spät.
Also
Also
was
mit
ich
so
schon.
einer Partei, da glauben halt die Leute auch nicht mehr dran. Da sagen die, ihr habt das mit angerichtet, ihr habt das Flüchtlingsdrama mit angerichtet und alle weigern sich, dem Zuzug von Millionen von Flüchtlingen einen Riegel vorzuschieben. Und was wir vorhin besprochen haben, die Finanzierung von Schlepperbooten ist auch mit den Stimmen der CDU erfolgt. Das muss man sich mal vorstellen. Und dann sagen die Leute, wen soll ich denn jetzt wählen? Die Grünen mag ich nicht, die Schwarzen helfen mir nicht. Was habe ich dann noch für Wahl? Ich meine, das ist eine Rechnung, die kann man an 3 Fingern abzählen. Und dann kommen die Leute zur AfD und dann kann man nur hoffen, hoffentlich ändert sich, wenn sie an die Macht kommt, sie ist noch weit weg, auch die AfD. Das ist so eine Hoffnung, die einen trügen kann. Aber wir haben ja nicht die Wahl. Wir haben im Augenblick keine Wahl, nachdem wir ein so großes Parteienkartell hatten, das sich im Wesentlichen einig ist und sagt, mehr Flüchtlinge, weniger Energie, höhere Preise, weniger Arbeitsplätze, schlechtere Gesundheitsversorgung für alle.
Also das finde ich einen der ganz entscheidenden Punkte, den Sie jetzt auch am Schluss bringen. Also das eine, diese grüne Chemotherapie, die da dem Land verabreicht wird. Wobei, ich sage immer unsentimental, ich meine, die sind ja auch mal gewählt worden von jemandem und die müssen jetzt halt auch merken, was sie da gewählt haben und was sie dafür bekommen haben. Das ist halt auch ein Trial-and-Error-Prozess. Aber die Demokratie ist natürlich die Staatsform der, ja, der Alternativen, der Auswahl. Und die Leute sehen, jetzt haben wir mal mit dieser Richtung haben wir es probiert, das hat jetzt nicht so gut funktioniert, jetzt probieren wir eine andere. Was ich persönlich als 25% Deutscher infam finde, ist, wie schnell die deutschen Medien mitmachen bei der Beleidigung und Anschwärzung der Wähler. Was da alles den Wählern unterstellt wird. Ich habe jetzt gerade in der FAZ gelesen, gestern das Interview mit dem Grünen-Vorsitzenden Nuripur, den sie da fragen, ja, die Spannung in Deutschland, jung gegen alt, Ost gegen West, unten gegen oben, diese Spannung sei groß, woher kommt die? Und was sagt Herr Nuripur? Das seien russische Trollfabriken, die diese Spannungen verursachen. Also ich sage Ihnen, in Deutschland, die Politik, die überholt jetzt jedes fiktionale
Ja.
Geisterfilm oder auch jedes Comedy-Programm. Das ist eine Realsatire, die da abläuft, selbst jetzt für den unbeteiligten Schweizer, der da über die Landesgrenze hinwegschaut und sagt, um Himmels Willen, also was ist da mit den Deutschen los? Aber ich glaube, das öffnet ja auch sehr vielen Leuten die Augen. Also die Deutschen, so habe ich das, kenne ich die Deutschen. Das sind ja rechnerische Menschen, das sind Leute, die mit beiden Beinen in der Wirklichkeit stehen, also viele von denen, jedenfalls die, die noch Steuern bezahlen, und die können sich doch auf Dauer nicht mit so einem Skurrilitätenkabinett da zufrieden geben.
Wenn
Also
Sie,
ich glaube, es kommt gut, oder? Also die Talsohle ist jetzt also schon langsam erreicht, oder
ich
meinen
glaube
Sie, muss
schon.
es noch weiter nach unten gehen? Wie sehen Sie
Also,
das?
wir haben ja das lustige Phänomen, dass die AfD immer als faschistoid, nationalistisch, rassistisch und sowas alles
Ja,
und
und ich
die anderen
vermute, wir
dabei.
beide auch, nur schon dadurch, dass wir gut gelaunt eine Sendung machen. Das ist ja
Ja.
vermutlich auch schon faschistisch und rechtsextrem,
Das
wenn
haben
man
wir
dann
ja
wirklich
auch.
diesen Trübsinn ausbricht, in diesen verordneten Trübsinn da.
Warten Sie nur mal, es sollte Ihre Sendung in der FAZ gesehen werden, wie wir beide morgen hingerichtet werden. Ja, also das ist ja
Also da
unglaublich.
arbeiten wir jetzt drauf hin, natürlich. Also das
Ja,
muss das
genau.
Ziel des heutigen
Also,
Gesprächs sein.
aber ich kann Ihnen nur sagen, wir haben und Sie haben mittlerweile, wir haben viel mehr Leser, als die FAZ noch hat. Die ist ja Schrumpfzeitung, genau deswegen eine Schrumpfzeitung für Schrumpfhirne. Und damit wird es auch enden. Aber ich wollte gerade erzählen, dass obwohl die AfD ja so als nationalistisch und rassistisch beschimpft wird, hat sie viele Wähler aus den Kreisen von Zuwanderern, von Türken der zweiten, dritten Generation und Spaniern und was es halt auch in Deutschland viele Gruppen gibt, weil diese Menschen sind nach Deutschland gekommen, weil sie Wohlstand haben wollten, weil sie Rechtsstaatlichkeit haben wollten und weil sie Demokratie haben wollten. Und es geht gerade alles ziemlich den Bach runter. Zunächst mal mit dem Wohlstand, mit dem inneren Frieden. Die Straßen sind gefährlich geworden. Und gerade diejenigen, die weniger Vermögen und weniger Geld haben, die sind ja die Opfer. Also wer reich und wohlhabend ist, der kann sich notfalls einen Wachdienst leisten. Oder fährt mit dem Taxi oder lässt sie vom Chauffeur abholen. Aber eine Verkäuferin türkischer Herkunft, die bis 21 Uhr im Supermarkt arbeitet, dann abrechnet und um 22 Uhr nach Hause fährt, ja, wie soll die sich sicherheitsmäßig noch fortbewegen in einem Land, in dem die Polizei alles Mögliche macht, nur nicht ihre Bürger zu beschützen? So, und also wählen die jetzt AfD, einfach weil sie ein bürgerliches, braves Leben führen wollen, ohne großes Getöse. Und das Allerlustigste, weil wir gerade so schon so Spaß machen. Ich kenne hier einen Jongleur, der hier am Römer, ein Somalier, der wirft Bälle in die Luft und klettert auf Stühle ganz hoch und fällt nicht runter und so. Und der sagte kürzlich zu mir: Weißt du was? Musst du AfD wählen. Es bleibt dir nichts anderes mehr übrig. Und dann habe ich mir
Also wir
gedacht,
halten jetzt
ja.
zuhanden des Protokolls für den Verfassungsschutz fest, falls er diese Sendung überwachen sollte. Das sind ganz eindeutig ausländerfreundliche Aussagen, die aufzeigen, dass gerade die Zugewanderten, dass in denen mehr Made in Germany drinsteckt, ja, als in manchen, die jetzt da seit Hunderten von Jahren schon in Deutschland leben und diese politische Chemotherapie da veranstaltet haben, die wir zum Teil noch erleben müssen. Wir müssen ja langsam zum Schluss kommen, Herr Tichy, und ich möchte mit natürlich immer hier mit der zuversichtlichen Note schließen. Das hat übrigens auch einen theologischen Hintersinn. Jetzt, wo die Kirchen immer mehr woke werden und sozusagen die Frohbotschaft der Bibel, die guten Nachrichten des Evangeliums immer weniger verbreiten, um sich immer mehr in die Politik einzumischen. Der Papst hat ja gerade gesagt, es gebe keinen Asylnotstand in Europa. Ich nehme an, der Vatikan hat auch schon sehr viele dieser Migranten jetzt aufgenommen in seinen Marmorpalästen.
Vor allen Dingen junge Männer nehmen die gerne.
Wie?
Die nehmen gerne junge Männer.
Ja, genau. Oh ja, das ist eine andere Kampfzone. Nein, da müssen wir auch als Journalisten hier den Leuten wieder etwas Mut machen. Wenn schon die Kirchen nicht mehr können, dann müssen wir hier natürlich heldenmütig in die Lücke springen. Was gibt Ihnen Hoffnung momentan in Deutschland? Was sind für Sie vielleicht auch noch Hoffnungsträger, interessante Persönlichkeiten, die Sie vielleicht auch namentlich erwähnen aus der Politik oder aus anderen Bereichen, wo auch ein Roland Tichy, ein kritischer Geist, sagt, das sind für mich Leute, die zeigen, dass es eben, dass das auch eine Chance ist, was wir jetzt erleben. Diese ganze Ernüchterung mit der grünen Politik, mit der grünen Chemotherapie, dass wir jetzt, wir sehen vielleicht klarer und so weiter. Was sind für Sie die Lichtblicke in der aktuellen Situation, Herr Tichy?
Also einer der Lichtblicke ist, dass mir einfach viele Menschen sagen, danke, dass sie weitermachen. Das ist so wichtig. Ja. Viele Leute sagen uns, danke, dass sie schreiben, weil ich habe das Gefühl, sonst ich bin im Irrenhaus, ja, weil ihr Lebenserfahrung mit der medial vermittelten Erfahrung einfach nicht mehr zusammenpasst. Und das sind so viele normale Leute. In den Eliten gibt es nur ganz, ganz wenige, weil alle eben diese schreckliche Angst haben, dass sie sofort den Kopf kürzer gemacht werden. Und das passiert ja auch. Schauen Sie, der Sänger Heino, der hat es einfach ausgehalten. Der hat gesagt, das ist ein Schmarrn, diese Genderei, macht es nicht mit. So, zack, weg. Dann gibt es jetzt vorgestern einen Kieler Musiker, der diesen Didgeridoo, das ist dieses lange Rohr, auf dem der Mensch aus...
die Aborigines in Australien.
Aborigines, da herumblasen. Und die haben das halt mal wahnsinnig schwer. Also der Kieler kann das. Jetzt ist sein Konzert gestrichen worden, weil das ist kulturelle Aneignung. Ja. Also der ganze Wahnsinn wird so grandios auf die Spitze geführt, dass er nur in sich selbst zusammenbrechen kann. Und er ist dabei, in sich selbst zusammenzubrechen, weil die normalen Leute sagen, ich mache euren Wahnsinn nicht mehr mit. Also meine Hoffnung ruht weniger auf großen Köpfen im Augenblick, es formuliert noch kaum jemand, sondern die Hoffnung ruht darauf, dass die Leute sich wirklich ihr Land wieder zurückholen, dass die Leute sagen, das ist mein Staat, das ist meine Gesellschaft, das ist meine Rechtsordnung, das ist meine Freiheit und die gehört uns und nicht irgendwelchen politischen Schwellköpfen in Berlin und in den Landeshauptstädten.
Herr Tichy, vielen herzlichen Dank. Heino als Lichtblick.
Ja, ist absurd, gell?
Und die Absurdität des politischen Geschehens als ein allerdings sehr kostspieliger Weckruf an die Adresse der Deutschen, auch aus ihrer Wählerbequemlichkeit vielleicht herauszukommen, um sich das Land zurückzuholen. Vielen herzlichen Dank für das Gespräch. Und wie können die Zuschauer unserer Sendung Ihre Angebote abonnieren? Wo müssen Sie dahin? Was sind da die kürzesten Verbindungswege? Ganz zum Schluss noch.
Ganz einfach ins Internet eingeben, tichiseinblick.de. Tichys Einblick ist mein Name mit dem S dazwischen, Tichys Einblick. Und da kann man auch die Zeitschrift abonnieren. In die Schweiz kommt sie dann per PDF, weil in unserer großartigen, modernen Zeit dauert der Postweg ja mindestens 10 Tage. Um die Jahrhundertwende hat es einen Tag gedauert, das ist der Fortschritt. Aber wir haben ja PDF und wir freuen uns über viele Deutsche, die in der Schweiz ja gerne leben Aber natürlich, wie jeder Emigrant, immer mit einem blutenden Herzen nach Deutschland schaut, weil er sagt, eigentlich habe ich meine Heimat verloren. Und dieser Verlust an Heimat, den die Menschen erfahren, das ist das Signal zur Wende.
Und darum plädiere ich ja auch für eine relative Verschweizerung Deutschlands, weil das könnte vielleicht auch dazu führen, dass ein paar Deutsche, die jetzt aus purer Verzweiflung sich genötigt sehen, in die Schweiz auszuwandern, dass die dann plötzlich in Deutschland doch wieder eine wohnlichere Heimat finden. Also ganz herzlichen Dank, Herr Tichy, für dieses Gespräch und auch für viele über all die Jahre hinweg immer wieder interessante Anstöße, Impulse und Begegnungen. Ich sage auf Wiedersehen nach Frankfurt. Ja, halten Sie durch da im Epizentrum
Ja, vielleicht kommen wir
des
doch mal in die
Wahnsinns.
Schweiz.
Ja, genau.
Also.
Haben hier immer Asyl.
Ja,
Wir
ziehe ich
halten
bei
Ihnen
Ihnen
ein
ein. Sie haben
Plätzchen
ja
frei.
Arbeitszimmer.
Alles klar. Alles
Also,
Gute
ciao.
und bis bald.